liturgische Quartett aus Graz.
Wir sind
Bruno Almer,
Elisabeth Fritzl,
Peter Ebenbauer
und Saskia Löser.
Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, heute mit Bruno Almer und Saskia Löser. Es ist noch nicht so lange her, dass in den Medien von einem bahnbrechenden römischen Dokument die Rede war, nämlich von der Erklärung Fiducia Supplicans. Lieber Bruno, um was geht es denn in dieser Erklärung und warum ist sie so brisant?
Ja, kurz zusammengefasst geht es um das Thema Segen für alle, wenn man so sagen möchte. Dieses Thema ist ja nicht ganz neu, aber die römische Erklärung Fiducia Supplicans, das sind ja die ersten beiden Worte der lateinischen Fassung und heißt übersetzt mit flehendem Vertrauen, diese Erklärung hat diesem Thema sicher eine neue Färbung gegeben. Es war schon eine große mediale Aufregung zu spüren, als am 18. Dezember 2023 die Schlagzeile zu lesen war: Papst erlaubt Priestern, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Und die Aufregung war groß, es wurde heiß diskutiert und man war sich uneinig, wie dieses Dokument denn zu bewerten sei. Insofern sind dann auch die Reaktionen darauf ziemlich unterschiedlich ausgefallen. In Asien verboten die Bischöfe teilweise solche Segnungen. In Afrika stellten sich die Bischöfe vehement gegen diese Erklärung, auch wegen des kulturellen Kontextes und der Tatsache, dass man dort mit Strafen für Homosexualität rechnen muss. In Frankreich, ganz ein anderes Bild, dort stellten sich die Bischöfe geschlossen hinter das Dokument. Auch viele Bischöfe in Deutschland, Belgien und auch bei uns in Österreich äußerten sich ziemlich positiv zur Erklärung. Diese heftige und kontroverse Debatte hat dann dem Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre, der eben diese Erklärung herausgegeben hat, veranlasst, ungefähr zwei Wochen später eine zweite Erklärung, also quasi eine Erklärung zur Erklärung, zu veröffentlichen, wie denn diese erste Erklärung zu verstehen sei. Diese zweite Erklärung sorgte dann aber für viel Irritation und Spott, weil dort eben auch Sachen zu lesen waren, wie dass eine Segnung längstens 10 bis 15 Sekunden dauern darf. Also ganz nach dem Motto, guter Gott, segne flott.
Das klingt aber sehr interessant, aber bleiben wir bitte zuerst mal bei der ersten Erklärung. Was steht denn dort drin?
Gleich am Beginn in der Einführung wird angemerkt, dass die Erklärung verschiedene Anfragen der letzten Jahre berücksichtigt und es wird gleich vorweg betont, dass an der kirchlichen Ehelehre definitiv festgehalten wird. Der Wert des Dokuments bestehe darin, so heißt es, einen innovativen Beitrag zu bieten für die pastorale Bedeutung von Segnungen. Also anders formuliert, mit diesem Dokument soll das Verständnis eines kirchlichen Segens weiterentwickelt werden, damit Gottes Gegenwart in wirklich allen Lebenssituationen erfasst werden kann. Im ersten großen Kapitel dieses Dokuments wird nochmal die Lehre von der Ehe betont. Unter Ehe verstehe die Kirche eben die dauerhafte und unauflösliche Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die von Natur aus offen ist für die Zeugung von Kindern. Daher, so die Argumentation, sollen Segnungen vermieden werden, die dem Segen in der Spendung des Ehesakraments ähnlich sind. Aber, und damit wird ein zweites großes Kapitel im Dokument aufgeschlagen, Segen ist nicht gleich Segen, weil es verschiedene Formen davon gibt. Da gibt es einmal die liturgische Bedeutung des Segens, so heißt es in diesem Dokument, die zum Ausdruck bringt, dass das Gesegnete dem Willen Gottes entspricht. Und was der Wille Gottes ist, das beschreibt die Lehre, das sagt der Katechismus. Ein, unter Anführungszeichen, liturgischer Segen ist also an moralische Bedingungen geknüpft. Das ist auch der Grund, warum ein liturgischer Segen für außereheliche Beziehungen nicht möglich ist, so heißt es dort. Das Dokument macht an dieser Stelle einen Exkurs in die Heilige Schrift. Dort findet man einige Ansätze für eine Segenstheologie, die das Judentum genauso prägen wie das Christentum. Der Segen hat in der Bibel eine aufsteigende und eine absteigende Dimension. Was heißt das? Segnen ist einerseits gleichbedeutend mit Gott loben und danken für etwas. Das heißt, dass unser Lob zu Gott emporsteigt, aufsteigt. Und andererseits ist mit jedem Segen auch die Bitte an Gott verbunden, er möge diese Situation mit seinem Leben begleiten, also mit seinem Segen von oben, den er herabschickt. Segen in der Heiligen Schrift zeige sich also, so heißt es in dem Dokument, als die barmherzige, mütterlich-väterliche Umarmung Gottes. Sicher ein Zitat von Papst Franziskus selbst. Diese Haltung der mütterlich-väterlichen Barmherzigkeit soll nicht nur eine Haltung Gottes sein, sondern auch eine Haltung der Kirche. Deshalb hat Papst Franziskus ersucht, das gegenwärtige Segensverständnis zu erweitern und den Segen als Ausdruck genau dieser Haltung zu definieren, ohne dass er an moralische Voraussetzungen geknüpft ist. So ist dann die Idee eines, unter Anführungszeichen, pastoralen Segens außerhalb eines liturgischen Rahmens entstanden, der große Spontanität und Freiheit hat. Dieser Segen ist vor allem ein Akt der persönlichen Frömmigkeit und hat demnach ebenso beide Segensdimensionen wie der liturgische Segen, nämlich Gott zu loben für etwas und ihn gleichzeitig um seine Hilfe zu bitten, um seinen Segen zu bitten. Dies weitergedacht bedeutet dann, dass Segnungen von Paaren in sogenannten irregulären Situationen, wie es im Dokument heißt, oder eben anders ausgedrückt, dass Segnungen von Paaren in außerehelichen Situationen möglich sind, auch wenn es sich dabei nicht um eine Legitimation ihrer Situation handelt. Das ist dem Dokument ganz wichtig. Im Dokument steht dann ein sehr schöner Satz. Es heißt dort, dass alles, was in ihrem Leben und in ihrer Beziehung wahr, gut und menschlich gültig ist, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes bereichert werden soll. Solche Sätze sind in römischen Dokumenten schon etwas Neues oder zumindest etwas Seltenes. Dahinter steht die bereits erwähnte biblische Überzeugung, dass Gott niemanden abweist, der sich an ihn wendet. Ein pastoraler Segen ist also kein liturgischer Akt, der einem Sakrament ähnlich wäre. Insofern, so schreibt das Dokument also weiter, soll so ein pastoraler Segen nicht im direkten Zusammenhang mit einer standesamtlichen Feier stehen, sondern eher nebenbei passieren, also zum Beispiel auf einer Wallfahrt oder so. An dieser Stelle unterstreicht das Dokument die Wichtigkeit der pastoralen Klugheit der Seelsorger. Hier muss ich ausnahmsweise mal nicht gendern, weil im Dokument wirklich nur die Männer, nämlich die Geweihten, gemeint sind. Und das Dokument regt auch weiters an, die Seelsorger für solche pastoralen Segnungen in den Diözesen zu schulen und zu unterstützen. Und im letzten abschließenden Kapitel wird noch an die sakramentale Struktur der Kirche erinnert, also daran, dass die Kirche das Sakrament der unendlichen und eben nicht ablehnenden Liebe Gottes ist. Durch diese pastoralen Segnungen soll eben spürbar werden, dass jede und jeder geliebt und trotz allem von Gott immer gesegnet ist.
Danke, jetzt wissen wir so etwas über den Inhalt dieses Dokumentes, das ja so eine Tür aufmacht für das Thema Segen für alle. Was ist denn jetzt der Inhalt der zweiten Erklärung, also der Erklärung zur Erklärung?
Ja, zwei Wochen später veröffentlichte der Präfekt für die Glaubenslehre eine sogenannte Pressemitteilung über die Rezipierung der Erklärung Fiducia Supplicans, da es, wie bereits erwähnt, heftige Reaktionen darauf gegeben hat. Dort wird wieder gleich am Beginn betont, dass man an der kirchlichen Lehre zur Ehe und Sexualität festhält. Daher wird auch die Meinung zurückgewiesen, dass die Erklärung heretisch, blasphemisch oder entgegen der kirchlichen Lehre sei. Was die Rezipierung in der Praxis betrifft, so sei diese ortsabhängig. Manchmal ist eine sofortige Anwendung möglich und manchmal ist es vielleicht doch besser, sich Zeit zu lassen mit der Umsetzung und nicht sofort alles zu verändern. Es werden also an dieser Stelle verschiedene Wege der Anwendung zugebilligt. Der Ortsbischof hat hier darüber die Entscheidungsbefugnis, weil er ja seine Diözese besser kennt und weiß, was angebracht ist. Als Beispiel wird die schwierige Situation in einigen Ländern angeführt, in denen man mit Gefängnisstrafen, mit Folter oder gar mit dem Tod rechnen muss, wenn man sich zur Homosexualität bekennt. Aber, und hier ist die zweite Erklärung doch sehr hartnäckig, was der Papst schon von seinen Bischöfen auch in diesen Ländern verlangt, ist einerseits ein klares Eintreten für die Lehre von Papst Franziskus, die in der ersten Erklärung zu finden ist, und andererseits werden die Bischöfe aufgefordert, pastorale Strategien zu entwickeln, wie man irgendwann zur Anwendung dieser Lehre kommen kann, besonders dort, wo es eben momentan noch nicht möglich ist. Das eigentliche Neue des Dokuments, so heißt es in dieser Pressemitteilung weiter, ist eben nicht die Möglichkeit der Segnung von Paaren in außerehelichen Situationen, sondern, wie auch schon erwähnt, eine Weiterentwicklung des Segensverständnisses und eine Unterscheidung zwischen liturgischem und pastoralem Segen. Das gelte es auch in Katechesen beispielsweise immer wieder auch zu erklären und zu betonen. Auf die Frage nun, wie aber diese pastoralen Segnungen konkret aussehen sollen, werden einige Kriterien genannt. Sie sollen kurz sein, also maximal 10 bis 15 Sekunden dauern. Sie sollen ohne Ritual auskommen, also ohne feste Form, eher spontan. Sie sollen ohne Benediktionale passieren, also ohne dass es etwas Festgeschriebenes oder Vorgeschriebenes gibt. Und sie soll nicht im Kirchenraum und auch nicht vor dem Altar stattfinden. Diese Kriterien werfen schon viele Fragen auf, vor allem auch in unseren Breiten, wo die pastorale Praxis anders aussieht als hier beschrieben.
Ja, diese Kriterien, wenn man sie ernst nimmt, bilden schon eine Herausforderung für die Pastoral, in der die Praxis ganz anders und offener gelebt wird. Wie kann man denn mit dieser Herausforderung umgehen?
Ja, da tut sich schon mancherorts im deutschsprachigen Raum sowas wie ein Graben auf zwischen dieser Erklärung und der angedachten Anwendung der in der momentan gelebten Praxis. Das zeigt sich beispielsweise auch beim synodalen Weg in Deutschland. Mit dieser Frage, welche Konsequenzen diese Erklärung für unsere pastorale Praxis habe, hat sich vor einigen Wochen beispielsweise auch unser Diözesanrat in Graz-Seckau beschäftigt. Dabei wurden vor allem drei Punkte festgehalten. Erstens, in unserer Diözese gilt schon seit einigen Jahren der Satz, niemand soll ohne einen Segen weggehen, der darum bittet. Mit diesem Statement haben wir als Diözese einen, unter Anführungszeichen, Point of No Return erreicht, der nun auch in dieser römischen Erklärung seine Bestätigung gefunden hat. Darüber gilt es auch einmal froh und dankbar zu sein. Zweitens, in jeder Form von Pastoral geht es um Beziehung und Begleitung. Das betrifft die Sakramentenpastoral in der konkreten Sakramentenvorbereitung beispielsweise genauso wie die pastorale Begleitung von Paaren in unterschiedlichen Situationen. Jede pastorale Begleitung, deren Ausgangspunkt die beteiligten Menschen sind, wird manchmal auch zu unterschiedlichen pastoralen Wegen dieser Begleitung und zu unterschiedlichen pastoralen Lösungen kommen. Diese Pluralität gilt es anzuerkennen um der Menschen willen. Und drittens, das bedeutet dann auch, dass diese römischen Vorgaben, wenn man sie so verstehen will, situationsabhängig auf ihre Brauchbarkeit und Richtigkeit überprüft werden müssen, wenn wirklich der konkrete Mensch seine Gottesbeziehung, der Bitte um den Segen und die individuelle pastorale Begleitung der Kirche im Mittelpunkt stehen. Ich bin froh, dass diese Positionierung in unserer Diözese Graz-Seckau eine breite Mehrheit findet, auf der wir gut weiterarbeiten können.
In den Medien waren auch kritische Meinungen zu den beiden römischen Erklärungen zu lesen. Um welche Kritikpunkte handelt es sich denn?
Es sind meiner Meinung nach besonders einige Widersprüche, die sehr kritisch zu hinterfragen sind. Zum Beispiel, dass wir zwar die Person segnen dürfen, aber nicht die Situation, in der sich eine Person befindet. Aber wie kann man bitte die Situation trennen von einer Person, wo ja oft die Situation erst der Anlass dafür ist, dass eine Person um den Segen bittet? Oder es heißt, dass pastorale Segnungen Ausdruck der Volksfrömmigkeit sind, aber an keiner Stelle wird die gemeinsame Tauf- und Segensberufung erwähnt. An keiner Stelle wird erwähnt, dass solche pastoralen Segnungen nicht nur Sache des Priesters sind, sondern ein Auftrag an alle Getauften. Oder ein drittes Beispiel, es heißt, dass eine pastorale Segnung kein liturgischer Ritus ist. Aber ist nicht eine jede Segenshandlung in sich bereits ein Ritual? Und wie passt das in den römischen Erklärungen zu findende Liturgieverständnis zusammen mit dem Liturgieverständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils? Darüber gilt es noch einmal vertiefter nachzudenken, glaube ich. Viel gravierender aber als diese genannten Widersprüche ist die in den Dokumenten zwischen den Zeilen und auf den Zeilen beschriebene Doppelmoral nach dem Motto: Wir segnen dich, aber du solltest ein anderer werden. Diese Botschaft wird besonders im zweiten Dokument, also in der Erklärung zur Erklärung, deutlich. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sich ja viele konservative Stimmen ziemlich lautstark gegen die Erklärung gewandt haben und der Präfekt hier vermutlich zurückgerudert ist mit dem, was er bzw. was Papst Franziskus hier eigentlich bewirken wollte. Was dringend nachzuholen ist, und nicht nur erst seit dieser Erklärung, und das wird in dieser Diskussion rund um das Thema Segen für alle wieder mal sehr deutlich, ist eine reformulierte Sexuallehre in Form einer christlichen Beziehungsethik, die die Diversität genauso aufgreift, wie auch neuere Forschungen zum Thema Homosexualität und vieles andere mehr.
Danke, Bruno. Nun wissen wir wieder viel mehr und freuen uns aufs Wiederhören beim nächsten Mal.